Guten Morgen zusammen. Schön, dass wir jetzt Gottesdienst haben und gemeinsam in Gottes Wort reinschauen können. Und danke, Georg, nochmal, dass du den Text vorgelesen hast. Wir sind im 14. Kapitel des Johannesevangeliums. Und nur damit ihr als Gemeinde mal ein bisschen unseren Fahrplan auch schon mal mitbekommt. Wir werden noch eine Predigt über das Lukas-Evangelium jetzt haben. Wir werden bis Kapitel 14 Ende machen und dann im Sommer den Kolosserbrief anfangen. Also Anfang Juli starten wir mit dem Brief von Paulus an die Kolosser. Nur damit ihr schon mal ein bisschen was im Blick habt. Ihr könnt ja auch den Kolosserbrief dann schon mal für euch lesen. Von Gästen und Gastgebern. In der amerikanischen Zeitschrift The Atlantic hat eine niederländische Soziologin über die Entwicklung gesprochen, dass immer mehr Menschen immer öfter alleine essen. Ja, wir essen vor dem Computer, wir essen ganz schnell vor dem Fernseher, wir essen auf dem Weg zur Arbeit oder zurück. Und sie hat über den Umstand gesprochen, dass der Esstisch, der Familienesstisch, immer mehr verschwindet. Und spricht dort in diesem Artikel über den Verlust eines ganz zentralen Mittels unserer Sozialisierung als Menschen. Ja, der Esstisch ist mehr als ein Möbelstück, der Familienesstisch. Es ist ein Platz, an dem gesprochen wird, ausgetauscht, diskutiert, gelacht, geweint. Hier werden Beziehungen vertieft und neu aufgebaut. Hier erleben wir Interesse. Hier erleben wir Annahme, aber auch notwendige Kritik und Selbstreflexion. In eigentlich allen Kulturen ist das gemeinsame Essen deswegen immer mehr als einfach nur Essen. Viele unserer Erinnerungen, ich glaube viele auch deiner Erinnerungen, die du hast, hängen irgendwie am Esstisch. Erinnerungen an zu Hause, an schöne Momente, die man dort erlebt hat. Ja, das Gefühl von zu Hause hängt sogar irgendwie ein bisschen an diesem Möbelstück. Also in Europa ist es ein Möbelstück, in anderen Kulturen ist es der Boden oder ein Tuch, ein Teppich. Ja, das gemeinsame Essen, das ist wirklich interessant, spielt auch im Leben Jesu deshalb eine riesige Rolle. Ja, das wird uns vor allem im Lukas-Evangelium deutlich. Im Lukas-Evangelium könnte man sagen, Jesus isst sich durch die Gegend. Er kommt von einem Essen, er ist bei einem Essen oder er ist auf dem Weg zu einem Essen. Und deswegen ist es kein Wunder, dass Jesus sich selber an einer Stelle so beschreibt. Der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu essen und zu trinken. Was für eine Mission. Ja, um zu essen und zu trinken. Und warum? Weil im Dienst Jesu auf der Erde das gemeinsame Essen so zentral ist. Weil Jesus diese Kontexte nutzt, um seine große Liebe zu den Menschen zu zeigen, aber auch um den Charakter seines Königreichs zu offenbaren. Und so auch in unserem Text. Jesus wird von einem der obersten Pharisäer für ein Essen eingeladen. Und nicht nur er ist dort, sondern auch die gesamte Elite von Jerusalem. Und Jesus nutzt die Gelegenheit, um dem Gastgeber, den Gästen und auch etwas uns auch etwas über sein Königreich beizubringen. Und so möchte ich dich einladen, dich heute mal mit Jesus für die nächsten Minuten an den Tisch zu setzen und ihn zu dir sprechen zu lassen. Ja, Jesus zeigt den religiösen Führern von damals, dass sein Königreich von revolutionärer Liebe geprägt ist, von bereitwilliger Demut und von überraschender Großzügigkeit. Und er lädt uns als seine Jünger ein, diese Dinge zu leben, neu zu leben, weil wir Teil seines Königreichs sind und weil wir selbst diese Dinge von Jesus erlebt haben, als er uns nämlich eines Tages aus lauter Gnade und Liebe an seinen Tisch geholt hat. Und deswegen wollen wir uns diese drei Dinge einmal ansehen. Es beginnt mit revolutionärer Liebe. Kennst du so etwas wie soziale Fettnäpfchen? Ich kenne eine ganze Menge davon und ich bin auch ein Typ, der gerne reinspringt. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Also nicht von mir, sondern ja, du kommst zu einer Feier und merkst, dass du viel zu entspannt angezogen bist. Oder viel zu schick. Das geht noch. Vom Grad der Peinlichkeit. Was auch so eine unangenehme Situation ist, man verabschiedet sich, läuft dann aber noch 2 Minuten lang in die gleiche Richtung. Schon mal sowas erlebt? Und man guckt sich die ganze Zeit trotzdem an, man hat sich eigentlich verabschiedet und weiß nicht, soll ich jetzt nochmal? auch sehr schlimm ist, man setzt zur Begrüßung zu einer Umarmung an und während man die Hände schon auseinandergerissen hat, merkt man, dass der andere mit einem Händeschlag völlig zufrieden wäre. Ja? Oder was ich leider auch häufig erlebe, weil ich viel unterwegs bin in Deutschland, man trifft eine Person, deren Gesicht man kennt, aber man kennt nicht mehr den Namen zum Gesicht. Und so umkurvt man das komplette Gespräch lang die Situation, wo man den Namen sagen müsste. Ja. Unsere Situation in unserem Text ist auch so eine Situation voller sozialer Fettnäpfchen. Und Jesus ist derjenige, der reinspringt. Und er macht das ganz bewusst. Ganz bewusst. Und so merkt man förmlich, dass die Spannung bei diesem Essen von Minute zu Minute ansteigt. Wobei man sagen muss, dass der Gastgeber und die Pharisäer selbst schuld sind. Wir erfahren zu Beginn, Jesus wird eingeladen. Er befindet sich also nicht irgendwo, sondern bei der Elite Jerusalems. Und schnell wird klar, dass der Gastgeber Jesus nicht eingeladen hat, weil er ihn mag oder ihm etwas Gutes tun will. Es ist eine gestellte, inszenierte Gastfreundschaft, um Jesus bloßzustellen. Schaut mal in Vers 1 rein, wie das Ganze schon losgeht. Und es geschah, als er am Sabbat in das Haus eines der Obersten der Pharisäer kam, um zu essen, dass sie auf ihn lauerten. Es ist also klar, sie haben irgendetwas vor. Und was sie vorhaben, wird in Vers 2 klar. Und siehe, ein wassersüchtiger Mensch war vor ihm. Was für ein Zufall, wie kommt der denn dahin? Ja, weil wir können mit 100%iger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass niemals an einem Sabbatessen ein kranker Mensch im Haus eines Pharisäers wäre. Nun, jetzt ist da aber einer. Kultisch unrein. Und jetzt steht dieser kranke Mann vor Jesus. Und es ist klar, was sie vorhaben. Sie wollen Jesus in eine Falle stellen, eine theologische Falle. Sie wollen ihn als Gesetzesbrecher darstellen. Das ist ihr Ziel. Sie wollen ihn stürzen, weil sie merken, er wird langsam gefährlich für ihre Position. Sie wollen Jesus zu Fall bringen. Ihnen geht es nicht um diesen Mann, geschweige denn um seine Krankheit. Und was muss das für eine skurrile Situation sein? Jesus kommt in dieses Zimmer rein und sie kreisen wie Wölfe um ihn herum. Und er weiß ja längst, was sie vorhaben. Aber ich stelle mir vor, wie muss sich Jesus, Jesus weiß es längst und die denken, sie haben den Masterplan, um ihn zu stürzen. Jesus, der allwissende Sohn Gottes, sieht ihre Motive. Er weiß, was sie vorhaben. Er sieht auch den Kranken. Er hat alles unter Kontrolle und er dreht den Spieß jetzt um. Er stellt eine Frage. Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Boom. Sie schweigen. Warum? Egal, was sie sagen, es wird sie in Probleme bringen. Sagen sie ja, bestätigen sie, dass Jesus recht hat. Sagen sie nein, stehen sie vor allen Menschen als herzlos da. Und ihr böses Motiv wird deutlich. Sie wussten genau, dass es für ihre Extra-Regeln keine Grundlage im Wort Gottes gibt. Und deshalb schweigen sie. Das ist so eine Heuchelei in diesem Moment. So eine Scheinheiligkeit. Sie haben eigentlich nur sich selbst und ihre Macht im Blick. Und was tut Jesus? Er heilt den Kranken. Ja, Lukas fasst das ganz kurz zusammen. Er fasst ihn an, das ist schon krass. Er fasst ihn an, er berührt ihn, heilt ihn und entlässt ihn. Und das ist eine interessante Wortwahl, die Lukas hier trifft. Du kannst ja das Wort entließ ihn in deiner Bibel anstreichen, weil das Wort hier bedeutet eigentlich so viel wie befreien. Der Sabbat wurde Israel gegeben, um was zu tun? Um an ihre Erlösung aus der Sklaverei zu denken und das zu feiern. Jesus befreit diesen Mann und zeigt den Pharisäern den wahren Sinn des Sabbats, nämlich Wiederherstellung, Erlösung. Jesus lässt aber nicht locker, er heilt nicht nur den Mann, er stellt noch eine Frage. Und diesmal konfrontiert er seine Zuhörer direkt mit dem Wort Gottes und legt ihr Herz offen. Er fragt sie, wer unter euch, dessen Sohn oder Ochse in einen Brunnen fällt, zieht ihn nicht sogleich heraus am Tag des Sabbats. Reaktion? Keine. Sie konnten nicht darauf antworten. Wieder Schweigen. Aber ihr Schweigen transportiert eine ziemlich klare Botschaft. Sie haben kein Herz für diesen Mann. Sie haben kein Mitgefühl für seine Leiden. Sie benutzen ihn für ihre bösen Motive, aber interessieren sich nicht im geringsten dafür, wie es ihm geht. Ihr Antrieb ist weder Gottesfurcht noch Nächstenliebe. Er wird einfach nur benutzt. Und Jesus sagt zu ihnen: Wie könnt ihr nur denken, dass Gott euch zwar erlaubt, ein Tier am Sabbat vor dem Ertrinken zu retten, sich aber nicht um einen Menschen sorgt, der in seinem Bild geschaffen ist? Wie kommt ihr auf diesen Gedanken? Ja, und Lukas gibt diese Situation so wieder, dass ein krasser Gegensatz entsteht zwischen dem Herzen Jesu und dem Herz der Pharisäer. Sie machen einen großen Aufstand um ihre Sabbatregeln, um ihre religiösen Praktiken, die sie selbst erfunden haben, sorgen sich aber überhaupt nicht um einen Menschen in großer Not. Sie haben keine Augen für ihn. Merkt ihr? Jesus kommt in diesen Raum rein, da ist dieser Kranke. Und was tun sie? Sie lauern auf ihn. Sie haben ihn im Blick, nicht den Kranken. Jesus schaut auf den Kranken. Er schaut auf den Kranken. Ihr Motiv ist Machterhalt. Sein Motiv ist Liebe. Und Jesus lebt hier revolutionäres Mitgefühl und Liebe vor. Das ist sein Königreich. Und das ist, was er uns hier mitgeben will. Als Mitglieder seines Königreichs sind wir berufen zu einer Liebe, die nicht von dieser Welt ist, die revolutionär ist. Warum revolutionär? Weil sie unerwartet ist. Weil sie nicht passt zu den Konventionen. Sie ist anders. Und sie ist anders, weil sie ihren Ursprung in Gott selbst hat, nämlich in seiner unverdienten Liebe zu uns. Was bedeutet das für dich und mich? Wir sind berufen dazu, und das fällt uns, jedem von uns, gehe ich mal davon aus, schwer. Wir sind dazu berufen, Menschen wahrzunehmen, die Not der Menschen zu sehen und ein Segen für sie zu sein wie Jesus. Als Menschen oder angetrieben von einem Gott, der unsere Not wahrgenommen hat und sich unserer Not angenommen hat. Ja, wie steht es um unsere Augen und Herzen? Habe ich ein Auge, ein Herz, auch für tief verborgene Not, für die tief verborgene Not meiner Mitmenschen, auch meiner Brüder und Schwestern in der Gemeinde? Nehme ich meinen Nächsten und seine Not wahr? Wisst ihr, was ich so herausfordernd finde an unserem Text ist? Jesus redet hier mit der jüdischen Elite, mit den Theologen, die ein atemberaubendes Bibelwissen haben. Und trotzdem hatten sie kein Herz und keine Augen für diesen leidenden Mann. Frag dich einfach mal, was macht dein Bibelwissen mit dir? Macht es dich besserwisserisch, selbstgerecht, hartherzig? Oder bringt es dein Herz immer näher an Jesu Herz? Werde ich verändert, während ich schaue, wie Jesus hier mit diesem Mann umgeht? Werde ich da verändert und merke, okay, ja, ich muss mich auch verändern? Ja, werde ich verändert in das Bild meines Erlösers, sodass sein Mitgefühl, seine Liebe, seine Vergebungsbereitschaft und Hingabe mein Herz immer mehr einnimmt und den Umgang mit meinen Mitmenschen bestimmt? Ja, wahre Gotteserkenntnis bringt mein Herz näher zum Herzen Jesu. Und deswegen ist das unser Gebet, das muss unser Gebet sein. Vater, gib mir die Augen und das Herz deines Sohnes, damit ich revolutionär liebe. Revolutionär Liebe. Das ist das Erste, was wir sehen. Das Zweite, was Jesus uns hier am Tisch beibringt, ist bereitwillige Demut. In der Zeitung Der Stern war vor 2 Jahren eine Studie, oder die berichteten über eine Studie, und der Titel dieser Studie hieß Generation Selfie. Und untersucht wurden die psychologischen, und deswegen fand ich es spannend, die psychologischen Hintergründe der Selfie-Kultur und der damit verbundenen Selbstdarstellungskultur. Gerade bei jungen Menschen. Und da hieß es in diesem Artikel: Für ihre Selbstporträts überlassen die Jugendlichen kaum etwas dem Zufall. Die perfekte Inszenierung beinhaltet ein sorgfältiges Styling, ein gekonntes Posing, den optimalen Hintergrund genauso wie den richtigen Blick in die Kamera. 45% der Mädchen verbreiten erst nach mehr als 50 geschossenen Bildern eines dieser Fotos. Und der Artikel, geschrieben von einer Psychologin, geht dann auf die psychologische Schattenwelt dahinter ein, hinter dem perfekten Selfie. Weil diese Selbstporträts laut der Forscherin nämlich Ausdruck extremer Selbstverliebtheit gepaart mit der Sehnsucht nach Anerkennung ist. Es sind also zutiefst egoistische Motive, die die meisten natürlich nicht zugeben, wenn sie das machen. Aber eigentlich, so sagt die Psychologin, ist es ein mittlerweile gesellschaftlich anerkannter Narzissmus. Ja, es gehört zu uns Menschen, dass wir uns danach sehnen, wahrgenommen, anerkannt und bedeutend zu sein. Es gehört zu uns. Anerkennung und Bestätigung durch andere Menschen ist für uns oft auch Antrieb. Und ich glaube, dass es mittlerweile einer der Hauptgötzen unserer Zeit ist und dass der Grund für unser Streben danach viel tiefer liegt, als wir manchmal denken. Der Grund nämlich für unser Streben nach Bedeutung liegt ganz einfach darin, dass wir die Perspektive des Schöpfers aus den Augen verloren haben. Wir sind im Bild Gottes geschaffen, Spiegelbilder göttlicher Schönheit. Darin liegt unsere Bedeutung, unsere Würde. Und es ist eine Bedeutung und Würde, die wir uns nicht erarbeiten können, die wir nicht erwirtschaften können, nicht erkämpfen können. Es ist etwas, was wir empfangen als Geschenk. Doch fehlt diese Perspektive, und in einer Gesellschaft, die Gott immer mehr ausklammert, fehlt diese Perspektive, entsteht ein Loch und die Suche nach Anerkennung geht los. Wir fangen an als Menschen nach vergänglichen Sternen zu greifen, obwohl wir dazu geschaffen sind, den Lichtschein der Sonne zu reflektieren. Und so versklaven wir uns selbst immer mehr. Und Jesus beobachtet bei dem Essen mit den Pharisäern genau dieses Streben nach Anerkennung und menschlicher Ehre. Sie kämpfen um die ersten Plätze. Warum? In der damaligen Kultur war es so, je näher man am Gastgeber saß, desto bedeutender war man. Und wichtiger und anerkannter. Und Jesus, der gerade damit angefangen hat, die Stimmung zu kippen, macht jetzt weiter. Er nimmt sich die Gäste vor und kritisiert sie öffentlich, so nach dem Motto, ihr habt mich eingeladen, jetzt kommt selbst damit klar. Ja, mit meinen Worten sagt er zu ihnen, ihr seid nur auf menschliche Ehre und Anerkennung aus. Was ihr im Kopf habt, ist eure Selbstprofilierung. Und Jesus erzählt an dieser Stelle das Gleichnis von einer Hochzeit und stellt zwei Situationen gegenüber. Entweder ich greife selbst nach der Ehre und erlebe Erniedrigung, oder aber ich stelle mich selbst zurück und erlebe Erhöhung, weil der Gastgeber mir diese Ehre erteilt. Und bemerken wir den Unterschied? Vielleicht, wenn ihr mal da reinschaut in die Verse 7 bis 11, dann ist das total spannend, was Jesus hier gegenüberstellt. Das Erste ist selbstgemachte, selbst ergriffene Ehre, aufgrund meiner Selbsteinschätzung. Das Zweite ist empfangene Ehre auf der Grundlage von Beziehung. Ja, der Gastgeber kommt zu dem Mann und sagt, Freund, setz dich näher zu mir. Das ist nicht erarbeitet, das ist Beziehung. Das andere ist meine Selbsteinschätzung. Und Jesus fasst diesen Punkt dann zusammen, indem er uns dieses zentrale Prinzip seines Königreichs in Vers 11 gibt. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Dieses Prinzip bildet einen krassen Gegensatz zu unserer Kultur, oder? Ich meine, gab es jemals in der Zeit der Geschichte der Menschheit so eine Zeit, in der wir so extrem um unsere Ehe, unsere Ehre, unser Prestige und unsere Anerkennung bemüht waren wie in unserer? Ich meine, ganz ehrlich, selbst ich rede jetzt darüber, über Demut und darüber, sich nicht selbst zu profilieren und bin die ganze Woche in der Gefahr, in der Vorbereitung der Predigt, Anerkennung meiner Zuhörer bekommen und nicht Anerkennung Gottes. So ticken wir als Menschen. Wir ticken so. Ja, Selbstdarstellung, Selbstliebe, Selbstverwirklichung, das sind Motive, die uns antreiben. Und Jesus zeigt uns einen komplett anderen Weg. Sein Weg zu Größe führt über ein Herz, das bereit ist, sich klein zu machen und dem Nächsten zu dienen. Der Weg nach oben führt nach unten. Und hier liegt eine unglaublich befreiende Nachricht des christlichen Glaubens verborgen. Christ zu sein bedeutet letztendlich nichts anderes als die Freiheit vom endlosen Streben nach Anerkennung und Ehre. Weil der allmächtige König des Universums eines Tages an mich herangetreten ist und zu mir gesagt hat, Freund, setz dich zu mir. Ich meine, eine größere Ehre gibt es nicht. Meine Suche nach Ehre und Anerkennung kann dort aufhören. Und das macht mich frei von dieser sklavischen Suche nach Bedeutung. Denn ich kann diese Würde, dass mein Schöpfer mich Freund nennt, dass der heilige Gott mich Sohn nennt, die kann ich niemals übertrumpfen. Ich kann es nicht. Und daraus entsteht eine tiefe Zufriedenheit. Eine tiefe Zufriedenheit, die mich befähigt, Menschen nicht mehr als Konkurrenten zu sehen im Kampf um Bedeutung. Und Beziehungen nicht mehr als Instrumente, um mich selbst zu verwirklichen. Was mir dann am Herzen liegt, ist nicht die Ehre von Menschen, sondern der Dienst am Menschen. Der Dienst am Menschen. Als Kinder Gottes, die wir zu seinem Königreich gehören, dürfen und müssen wir immer wieder begreifen, ich bin nicht auf dieser Welt, um mich selbst darzustellen oder mich selbst zu profilieren, sondern um die Schönheit und Größe meines Königs zu reflektieren. Durch ein Leben im Dienst meines Königs und meiner Mitmenschen. Ja, auch wir müssen das als Kinder Gottes immer wieder lernen. Und deshalb habe ich auch hier eine ganz einfache, aber ich glaube eine herausfordernde Frage für dich. Bist du zufrieden damit? Bist du wirklich zufrieden damit, dass Jesus dich Freund nennt? Reicht dir das? Ja, ruhst du in dieser Bedeutung und Würde, die Gott dir durch Christus aus purer, freier Gnade geschenkt hat? Oder kämpfst du immer noch um den ersten Platz? Und eine Testfrage dafür ist diese. Gerade auch im Gemeindekontext. Wie reagierst du, wenn du nicht die Aufmerksamkeit, den Dank oder den Respekt bekommst, den du deiner Meinung nach verdient hättest. Für eine Sache, die du getan hast in der Gemeinde. Was macht das mit dir? Ja, der christliche Glaube hat wirklich die Kraft, Menschen aus diesem niemals endenden Strudel der Selbstliebe und Selbstdarstellung zu retten, der uns nie wirklich zufriedenstellt oder erfüllt. Und deshalb fordert uns Jesus auf, bereitwillige Demut zu leben. Aber er geht noch weiter und lädt uns ein, überraschende Großzügigkeit zu leben. Rosaria Butterfield war eines Tages eine linke Aktivistin und Feministin, die gerade evangelikale Christen total verachtete. Für ihre konservativen Einstellungen bezüglich Familie, Sexualität und Ehe. Und sie selbst bezeichnete sich einmal als der wahrscheinlich letzte Mensch, der sich bekehren und an Jesus glauben würde. Doch das Wunder geschah. Und Grund dafür, oder maßgeblichen Anteil dafür, hatte ein christliches Ehepaar aus ihrer Nachbarschaft, das sie völlig unerwartet und überraschend immer wieder zum Essen oder einfach nur einen Kaffee einlud. Und dort erlebte sie eine Annahme und eine Wärme, die sie niemals erwartet hätte. Diese Menschen versuchten nicht, sie zu evangelisieren. Sie ließen sie Annahme und Liebe erleben, die sie nicht von diesen Menschen, die komplett anders denken als sie, erwartet hätte. Und dieses Ehepaar ging ein riesiges Risiko ein. Aber sie waren, so erzählt Rosaria Butterfield in ihrer Autobiografie, der Hauptgrund dafür, dass sie anfing, nach Jesus zu fragen. Und ich empfehle euch, wenn ihr Englisch könnt, dann kauft euch das Buch The Gospel Comes with the House Key. Das Evangelium kommt durch die Haustür. Das ist von ihr geschrieben. Und dort schreibt sie genau darüber. Überraschende Großzügigkeit, das ist, was Jesus hier in den Versen 12 bis 14 anspricht. Er beobachtet die Gäste und jetzt, er hat gerade die Gäste angemacht, jetzt kommt der Gastgeber dran. Und er sagt zu ihm, wenn du ein Mittagessen oder Abendessen machst, so lade nicht deine Freunde ein, deine Brüder oder Verwandten, noch reiche Nachbarn, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir Vergeltung zuteil werde. Sondern, wenn du ein Essen machst, so lade Arme ein, Krüppel, Lahme, Blinde. Und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten. Denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Ja, wir müssen auch hier den historisch-kulturellen Kontext beachten. Mittagessen und Abendessen in der damaligen Zeit war mehr als einfach nur miteinander was essen. Es waren Kontexte, gerade innerhalb dieser Elite, um wichtige, strategische, gewinnbringende Beziehungen zu schließen. Deswegen lud man nicht einfach jeden ein. Sie waren sehr darauf bedacht, die Gästeliste sehr bewusst zu gestalten. Und im Grunde genommen lud man einander nicht ein, um einander zu dienen, sich was Gutes zu tun, sondern um sich dadurch Vorteile zu verschaffen. Menschen benutzen, statt Menschen zu dienen. Sie lebten ganz offensichtlich nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Also was habe ich davon, wenn ich die Person einlade? Und Jesus deckt das auf und fordert sie zu einem anderen Handeln, zu einer anderen Haltung auf, die diesen Konventionen der Elite komplett entgegenstand. Und wir dürfen das, was Jesus hier sagt, nicht falsch verstehen. Jesus meint nicht, dass wir nicht unsere Familie und unsere Freunde zum Essen einladen dürfen. Ja? Also wenn du eine Ausrede brauchst, um keine Zeit mit deinen Verwandten zu verbringen, Jesus gibt sie dir nicht. Das meint er nicht damit. Ja? Sondern er hat das nämlich selbst getan. Also er hat selbst mit Freunden gegessen und mit seiner Familie. Darum geht es nicht. Sondern was er sagen will, ist ganz einfach. Begrenz deine Gästeliste nicht auf gute Freunde, Familie und Menschen, die dir von Anfang an sympathisch sind. Die so ticken wie du. Die am besten noch so aussehen wie du. Begrenz sie nicht auf Menschen, von denen du etwas hast oder die dir etwas zurückgeben. Erweitere deine Gästeliste um Leute, die dort normalerweise nicht stehen würden. Menschen, die anders sind als du. Menschen, die anders ticken, in die du dich hinein investierst, in dem Bewusstsein, dass du wahrscheinlich nichts davon hast. Und in dem Bewusstsein, dass Gott das aber eines Tages belohnen wird. Jesus redet hier zu den Pharisäern, aber seine Botschaft ist direkt an dich und mich gerichtet. Auch wir können dazu neigen, Menschen nach dem Nutzenfaktor zu beurteilen, statt ihnen zu dienen. Ja, ich umgebe mich mit Menschen, die mich bestätigen, die mein Wohlbefinden fördern. Menschen, die nicht so kompliziert sind. Und das stimmt auch, die anderen sind immer kompliziert irgendwie, ne? Menschen, bei denen ich einfach entspannt sein kann. Mit denen die Gespräche nicht so anstrengend sind. Und Jesus sagt, hey, das ist völlig in Ordnung. Du kannst mit deinen Freunden, mit deinen Verwandten Zeit verbringen. Das ist völlig in Ordnung, völlig okay. Aber mein Königreich ist ein Königreich von überraschender Großzügigkeit und Weitherzigkeit. Ein Königreich, in dem es nicht darum geht, inwiefern mir etwas dient, sondern wie ich anderen Menschen dienen kann. Nicht Gegenseitigkeit, sondern Nächstenliebe soll das Motiv sein. Und Jesus ist an dieser Stelle extrem praktisch. Er gibt uns gewissermaßen die Anwendung in die Hand. Wir können diese Großzügigkeit leben, indem wir weitherzige Gastfreundschaft praktizieren. Ist in meinem Leben, ist in deinem Leben Platz für Menschen, mit denen du eigentlich keine Zeit verbringen würdest? Eigentlich. Für Menschen, die dir rein äußerlich nichts bringen. Für Menschen, die dir noch fremd sind. Jesus fordert uns hier heraus, eine neue, eine weitherzige, dienende Gastfreundschaft zu leben. Und er sagt uns, fang an, dein Herz, dein Leben und dein Haus für Menschen zu öffnen, die dir im Moment noch fremd sind. Fang an, Beziehungen aufzubauen, vielleicht gerade zu denen, bei denen niemand erwarten würde, dass du Zeit mit ihnen verbringst. Investier dich, ohne etwas zurückzuerwarten. Das ist eine Evangeliumshaltung. Und zu uns als Gemeinde gesprochen, diese Haltung wird immer wichtiger, desto mehr wir wachsen. Weil plötzlich gibt es Fremde in der eigenen Gemeinde. Man kennt nicht mehr alle. Eine wachsende Gemeinde ist ein riesiger Segen, aber auch eine große Herausforderung. Und hier sind wir herausgefordert, Gastfreundschaft zu üben, zu dem Fremden, der eigentlich mein Bruder oder meine Schwester ist. Also lasst uns da das Leben, also öffne dein Herz den gegenüber, den Gott sein Herz geöffnet hat. Aber es hat auch eine riesige Relevanz für Mission und Evangelisation. Und ich bin da voll auf der Seite von Rosaria Butterfield, die sagt, dass evangeliumsmotivierte Gastfreundschaft der Weg ist, um Menschen im 21. Jahrhundert zu erreichen. Ja, sie sagt es so wunderschön an einer Stelle: Lass den Fremden nah genug heran, um seine Hand in die Hand des Retters zu legen. Ja, Gastfreundschaft, die vom Evangelium her motiviert ist, bedeutet, Menschen in meinen Lebensraum einzuladen, damit aus Fremden Freunde werden, in der hoffnungsvollen Erwartung, dass Gott dadurch einige zur Familie macht. Das ist evangeliumsmotivierte Gastfreundschaft. Und plötzlich wird Mission und Evangelisation so unkompliziert. Mission bedeutet eigentlich nichts anderes als normale Menschen machen normale Dinge mit Evangeliumsintention. Normale Menschen machen normale Dinge mit Evangeliumsintention, um Menschen zu Jesus zu bringen. Also diese drei Dinge gibt er uns mit. Und ich glaube, das ist gerade besonders praktisch, wo wir das leben können, wozu Jesus uns hier aufruft. Revolutionäre Liebe, bereitwillige Demut und überraschende Großzügigkeit. Nun, das ist, was Jesus jetzt hier zeichnet. Diese drei Dinge sollen uns auszeichnen. Das ist sein Königreich. Aber sein Text ist hier nicht zu Ende, sondern er nutzt die Situation hier beim Essen, um uns darauf hinzuweisen, dass Gott selbst ein großes Fest vorbereitet. Ein großes Mahl, ein großes Bankett, zu dem er uns einlädt. Er ist der große Gastgeber, der uns ruft. Und Jesus beantwortet die Frage, wer an diesem Fest teilnimmt. Und das ist der letzte Punkt, nämlich großer Gastgeber. Ich kann mir richtig vorstellen, mittlerweile ist die Spannung hier am Tisch kaum noch auszuhalten. Jesus hat sich eigentlich mit jedem angelegt, der dort ist. Und einer der Gäste versucht in diesem Moment wahrscheinlich die Situation zu retten und ruft irgendwas Frommes in den Raum. Glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Ich kann mir richtig vorstellen, wie er im nächsten Moment sagt, kannst du mir bitte den Salat geben? So, ja, also schnell weg von dem Thema. Aber Jesus sagt mehr oder weniger, ja, danke für die Steilvorlage. Denn interessanterweise scheint dieser Mann davon auszugehen, dass er auf jeden Fall dabei ist bei dem Essen im Reich Gottes. Und Jesus bringt jetzt ein Gleichnis und zeigt uns, wer dabei ist. Ein Gleichnis von einem reichen Mann, der ein großes Fest veranstaltet. Die Einladungen waren schon vorher rausgegangen. Jetzt geht es darum, die Gäste sollen ins Haus kommen und der Diener läuft rum von einem Haus zum nächsten und sagt, kommt, es ist alles vorbereitet. Also die Einladungen waren schon raus. Jetzt müssen alle ins Haus gebracht werden. Das Problem ist nur, die eingeladenen Gäste entscheiden sich, nicht dabei zu sein. Und sie kommen mit ziemlich lahmen Ausreden. Sodass deutlich wird, dieses Fest hat tatsächlich keine Priorität, keinen großen Wert in ihren Augen. Der Erste sagt, ich habe einen Acker gekauft, ich muss mir den erstmal ansehen. Völlig daneben. In der damaligen Kultur wird man niemals einen Acker kaufen, wenn man den vorher nicht genau betrachtet hat. Die nächste Ausrede ist genauso schlecht mit dem Ochsen. Und die letzte wirkt erstmal so, okay, ja, er hat geheiratet. Aber er benutzt seine Frau als Ausrede, um nicht zu kommen. Ja klar, jede Frau mag es nicht, zu einem Bankett zu gehen. Keiner mag das. Ja, Schatz, wir haben ein Date, wir gehen auf gar keinen Fall hin. So, ja. Wir haben eine Einladung, wir können essen, wir können ein Stück anziehen, keine Frau mag das. Was ist das für eine Ausrede? Und man merkt richtig, die wollen einfach nicht. Das Fest, das, zu dem sie eingeladen sind, hat keine Priorität, keinen Wert in ihren Augen. Und der Gastgeber reagiert verständlicherweise empört, weil das nicht nur unhöflich ist, sondern ein Schlag ins Gesicht. Und dann trifft er eine völlig verrückte und unerwartete Entscheidung und sagt zu seinem Diener: Geh raus auf die Straßen und in die Gassen und hol alle Armen, Krüppel, Blinden und Lahmen herein. Und dann ist immer noch Platz und er sagt: Jetzt geh nochmal raus und hol sie alle von den Hecken und Zäunen, hol sie alle rein, damit mein Haus voll wird. Die Gästeliste wird spontan umgeschrieben. Und jetzt stehen da Menschen, die man nicht erwarten würde. Menschen, die nichts zu bringen haben. Menschen, die arm und mittellos sind. Menschen, die nichts zu geben haben und einfach nur empfangen werden. Und dann wird es richtig hart. In Vers 24 erklärt nämlich Jesus die Bedeutung des Gleichnisses und wendet sich dabei an diese Menschen, die mit ihm da sitzen, die selbstverständlich davon ausgingen, dass sie im Reich Gottes essen werden. Denn sie sind ja schließlich die Pharisäer, die Frommen. Und er sagt zu ihnen: Denn ich sage euch, dass nicht einer jener Männer, die eingeladen waren, mein Gastmahl schmecken wird. Autsch. Jesus bringt hier ein Bild für Israel, das von Gott immer wieder gerufen wurde durch die Propheten. Und jetzt kommt Jesus, die letzte Einladung, die finale Einladung zum Fest, und sie lehnen sie ab. Und er sagt zu ihnen: Ich bin der große Gastgeber und ihr seid diejenigen, die Gottes letzte Einladung zu seinem Fest ignorieren. Ihr streitet hier um die Ehrenplätze, aber ihr habt keinen Platz an seinem Tisch. Ihr seid viel zu beschäftigt mit eurer eigenen Agenda und meint, ihr wärt nicht auf Gottes Gnade und Großzügigkeit angewiesen. Gott bereitet ein Fest vor und daran werden nicht die teilnehmen, die sich auf ihre Herkunft, ihre Leistung oder ihre Frömmigkeit berufen, sondern diejenigen, die die Einladung annehmen. Es sind Menschen, die wissen, dass sie selbst nichts zu bringen haben, dass der Grund für ihre Teilnahme ein unverdientes Geschenk ist. Und das ist das Paradox des Evangeliums. Würdig am Tisch Gottes zu sitzen, sind die, die verstehen und bekennen, dass sie eigentlich vollkommen unwürdig sind. Weißt du, das ist die große Geschichte der Bibel, dass ein großer König ein riesiges Fest vorbereitet und uns zuruft: Komm, nimm daran teil, es ist alles vorbereitet. Es ist dieses Fest, das wir in Jesaja 25 antreffen und das in Offenbarung 19 als Hochzeit des Lammes uns wieder begegnet. Das sind die Bilder für den Himmel. Ich weiß nicht, ob du den Himmel manchmal sehr monoton oder langweilig vorgestellt hast. Ja, so ein endloses Singen, in Reihen sitzen und Predigten hören, körperloses Dasein fristen oder so etwas. Aber wie wäre es, wenn wir dieses Bild einmal auf uns wirken lassen? Ein geniales Fest, ein Bankett, an dem wir vollkommene Heilung aller Wunden durch seine göttliche Liebe und vollkommene Erfüllung durch seine atemberaubende Großzügigkeit erleben werden. Ein Fest voll von ungetrübter Freude, weil uns ein Gastgeber willkommen heißt, der nicht kleinlich oder berechnend ist, sondern einfach nur verschwenderisch uns mit Gutem überhäuft. Das ist Himmel. Es ist wie ein gigantisches, atemberaubendes Bankett, an dem jeder Hunger meiner Seele für immer gestillt wird. Und dazu lädt Gott dich ein. Und was er dafür auf sich genommen hat, um dich und mich an seinen Tisch zu bringen, ist unbeschreiblich. Christus, der Sohn Gottes, verließ seinen Ehrenplatz, seinen ersten Platz beim Vater, die liebevolle Gemeinschaft beim Vater und erniedrigte sich selbst. Er hatte hier auf der Erde kein Zuhause, keinen Tisch, an dem er regelmäßig essen konnte. Und er wurde außerhalb der Stadt wie ein Verbrecher gekreuzigt. Und dort am Kreuz nahm er den Fluch der Sünde auf sich. Er trank den bitteren Kelch, den wir hätten trinken müssen, damit wir für immer nichts anderes als Gottes Liebe und Freundlichkeit schmecken können. Völlige Dunkelheit umgab ihn dort am Kreuz, als er unsere Sünde auf sich nahm und die Trennung zwischen uns und Gott überwand. Und dadurch hat Gott den Weg zu seinem Tisch freigemacht. Und jetzt ruft dich dieser große Gastgeber zu diesem Fest. Und die Frage ist: Was machst du mit seiner Einladung? Nimmst du sie an? Oder gibt es Dinge, die dich davon abhalten? Gibt es Dinge, von denen du jetzt gerade denkst, sie sind besser als diese Einladung? Sie sind besser als das, was Gott mir geben kann. Sie sind besser als Gott. Es können Dinge sein, die du besitzt. Sicherheit und Glück, das du dir erwirtschaftet hast. Beziehungen, die dich ablenken. Oder Menschen, deren Anerkennung dir einfach zu wichtig ist. Aber hör mal, eine Einladung ist rausgegangen. Nicht von irgendwem, sondern vom König des Universums. Es kann nichts Wichtigeres und Besseres geben. Nur hier an seinem Tisch wird dein Herz wirklich zur Ruhe kommen. Nirgendwo anders. Deine Suche nach Zuhause. Ja, diese Sehnsucht danach angekommen zu sein, die uns unterschwellig in allem umtreibt, was wir tun. Sie wird nur dort zu einem Ende kommen. Am Tisch dieses Königs. Lehnen wir diese Einladung ab, bleibt für uns nichts anderes als ewige Einsamkeit und Kälte. Deshalb nimm die Einladung an. Komm, es ist alles vorbereitet. Und an uns, die wir diese Einladung schon angenommen haben, möchte ich einfach fragen, wie sehr bist du noch begeistert von der Tatsache, dass du jetzt schon einen festen Platz am Tisch Jesu hast? Jetzt schon. Wie begeistert bist du von der Tatsache, dass der große Gott dich an seinen Tisch geholt hat? Wie sehr prägt dich dieses Bewusstsein? Wie sehr prägt das dein Handeln? Ich habe mal angelehnt an diesen Text eine Definition davon mitgebracht, was Christsein bedeutet. Christ zu sein bedeutet, einen Tisch zu kennen, an dem allein die Wunden meiner Seele geheilt und die tiefsten Sehnsüchte meines Herzens gestillt werden, sodass ich keinen anderen Tisch dieser Welt mehr aufzusuchen brauche. Sitzt du noch an seinem Tisch? Sitzt du an seinem Tisch? Oder wechselst du ganz gerne hin und her? Diesen Tisch, den breitet Jesus jetzt schon vor uns aus im Evangelium, wo wir sein großes Mitgefühl, seine Dienstbereitschaft und sein unglaublich weites Herz sehen. Und ich will dich einladen, auch als Kind Gottes, setz dich an diesen Tisch, lehn dich an das Kreuz und genieß den Anblick seiner Liebe und begreif, wenn heute das Herr alles ist und alles hat, was du brauchst. Und wenn du dich nach einer Woche voller Versagen, voller Fehler und voller Sünde völlig unwürdig fühlst, noch in Gottes Gegenwart zu treten, dann will ich dir sagen, versuch dich nicht besser oder würdiger zu machen. Du gehörst einem König, der mit Sündern isst und trinkt, der Versagern an seinen Tisch willkommen heißt, die gerade verstanden haben, dass sie nichts zu bringen haben. Und dir sagt er heute, Freund, Freundin, komm, setz dich an diesen Platz. Du gehörst zu mir. Gott segne dich. Amen.